Ja, einen schönen guten Abend. Ich wette, ganz viele von Ihnen könnten jetzt einfach mal länger diese Musik zuhören als jetzt einen Vortrag. Vielleicht können die mal einen ganzen Abend gestalten. Sehr schön, vielen Dank. Ja, obwohl dieses Thema, wie genannt, das Wort Angst da drin hat, was ja heute zu Halloween passt, bin ich nicht eingeladen worden, um Ihnen Angst zu machen, sondern das Gegenteil natürlich. Und ich bin auch ein Morgenmensch und kein Nachtmensch und man steht wirklich auf und will in die Gänge kommen. Aber ich denke, spätestens wenn man die ganzen Nachrichten hört, dann denkt man, oh oh, dann ist es nicht mehr ganz so ruhig und fröhlich. Ja, obwohl wir ja alle davon ausgehen, dass es morgen alles irgendwie auch weitergehen wird wie bislang, sitzt ja bei uns unter dieser dünnen und zerbrechlichen Schicht von ein bisschen Fernseh gucken, ein bisschen nett essen, ein bisschen nette Musik hören, ein bisschen nette einkaufen gehen, doch immer wieder diese Frage, es taucht doch immer wieder in unserem normalen Alltag dieses Bedenken ja für manche eine Sorge, eine Angst auf. Was kommt noch auf uns zu? Was bringt mir der nächste Tag, die nächste Woche, das nächste Jahr? Wie wird es persönlich mit mir weitergehen? Was ist wenn? Punkt, Punkt, Punkt. Immerhin die Weltgroßwetterlage, die ist ja relativ beunruhigend, wenn nicht beängstigend. Die Gewitterwolken, die ziehen sich zusammen, die brauen sich zusammen und gewaltige Stürme drohen. Und manche haben sich ja teilweise schon entladen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Worauf richtet sich unser Fokus? Was in den letzten Jahrzehnten nur fernab unseres Landes geschah, bedroht uns ja jetzt auch. Also Kriege mitten in Europa, Chaos im Asyl- und Gesundheitswesen. Es tauchen ja Fragen über Fragen auf. Wird der Schuldenberg im Teuerland Deutschland weiter wachsen? Was ist mit der Energiewende, mit dem Klimawandel? Kommt noch eine Pandemie? Es war ja nicht die erste. Die gibt es seit dem ersten Jahrhundert, sind die registriert. Gibt es einen Atomkrieg? Angst vor dem Morgen, was ist wenn? Also eins steht fest, eins kann ich Ihnen ganz sicher sagen, es wird weiterhin Veränderungen geben. Denn Veränderungen und Entwicklung, auch positive, hat es schon immer gegeben. Nichts bleibt, wie es ist. Alles bleibt anders. Und wenn wir nur mal zurückschauen, dann wird uns ganz schnell bewusst, wie viele Veränderungen und wie viele noch nie dagewesenen Quantensprünge uns die letzten 120 bis 150 Jahre gebracht haben. Auch wirklich gute Dinge. Das Automobil wurde in dieser Zeit erfunden. Das ist kaum zu glauben. Wir sind schon so lange unterwegs mit Autos. Die elektrische Beleuchtung, die eroberte die ganze Welt in diesen Jahren. Der Mensch unternahm den ersten Spaziergang auf dem Mond. Die Medizin erzielte Fortschritte, die unsere Lebenserwartung auf 80, ja auf 90 hoch katapultierten. Also es wurde ja gesagt, ich bin aus Kanada und meine Mama, die lebt tatsächlich auch noch, die wird jetzt in diesem Monat 97 und ihre Freundin wird 102. Relativ fit. So, und ich war in dem Jahr bei meiner Mama, als ihre Freundin 100 wurde und ich bin zum deren DM-Markt gegangen und wollte eine Geburtstagskarte kaufen. Und es gibt ja für 40 ganz viele, für 50 ganz viele, für 60, in diesem Land auch noch für 70 und 80. Da gab es genauso viele für 100, weil die Menschen dort, die Lebenserwartung in Westkanada und Australien ist sehr hoch. Also die Medizin liefert auch viele gute Beiträge. Das Telefon hat sich auch durchgesetzt in dieser Zeit, obwohl ein internes Memo der Telegrafengesellschaft noch vor 150 Jahren behauptet hatte, dieses sogenannte Telefon hat zu viele Mängel, um wirklich als Kommunikationsmittel verwendet werden zu können. Das Gerät ist für uns seiner Natur nach wertlos. Angeblich hat mein Opa gesagt, das Ding kommt mir nicht ins Haus. Wenn ich mit jemandem sprechen will, dann habe ich gefälligst über die Straße zu gehen und mit dem zu reden. Also war nichts Religiöses, es war einfach für ihn unanständig. Ja, nichts bleibt, wie es ist. Die Zeit der stummen Schauspieler nahm doch ein Ende, obwohl dieser berühmte Herr Warners von der Filmgesellschaft Warner Brothers noch vor knapp 100 Jahren trotzig meinte, wer zum Kuckuck will schon einen Schauspieler reden hören? Also wir können das gar nicht nachvollziehen, wie sich die Dinge verändern. Und vieles andere wurde doch noch erfunden, obwohl ein Mitglied des US-Patentamtes vor 120 Jahren sagte, alles, was je erfunden werden könnte, wurde bereits erfunden. Wenn der nur wüsste. Und ein paar Beispiele aus der letzten Vergangenheit. Ende der 70er Jahre hatten Uni-Einsteiger, null Ahnung, was ein PC ist. Wusste keiner. Und mal ehrlich, wer hätte damals gedacht, dass wir eines Tages alle an so einem Computer oder Tablet oder Smartphone sitzen und kommunizieren, da einkaufen gehen, alles googeln. Wenn wir Freizeiten für Ü65 haben, dann ist das ein Wettbewerb. Wer kann schneller was googeln als der andere? Sind nicht die Kinder, die die Handys in der Hand haben. Das ist ein bisschen anders. Und auch die Dinge ändern sich. Ich war sehr überrascht, wir haben ja 5 Enkel, einen Enkelsohn. Und wenn der anruft und sagt, Oma, kannst du mit mir einkaufen gehen, dann weiß ich, sein Geld langt nicht für das, was er haben will. Also bin ich mitgegangen und er suchte einen besonderen Turnschuh. Und wir sind in ganz Bonn durch alle Geschäfte gegangen, lange Geschichte kurz, niemand hatte genau den in seiner Größe. Und ich stand mitten im Geschäft und ich habe gesagt, Linus, das ist doch heutzutage überhaupt kein Problem. Ich habe die Werbung auf Facebook gesehen und ich werde die bestellen. Wir gingen raus, Linus sagt, Oma, komm mal her. Das, was gerade da drinnen passiert ist, das passiert nie wieder. Ich sage, was war denn da drinnen passiert? Nie wieder das Wort Facebook in meiner Gegenwart sagen, das ist für Ü80. Ja, so ändern sich Zeiten. Die sind ja gar nicht mehr auf Instagram, weil da ihre Eltern sind. Die sind Mitte 40, Influencer. Da muss man schon ganz woanders, da muss ich schon ganz woanders gucken, wenn ich mitkriegen will, was unsere Enkel machen. Nichts bleibt, wie es ist. Noch in 77 gab es in unseren Haushaltungen keine Satellitenschüsseln, keine Anrufbeantworter, keine Smartphones. Wer damals wirklich einen Hang zur Technologie hatte, der galt als absoluter Exot. Fazit: Unser Alltag, unser Berufsleben verläuft so vollkommen anders als alles, was wir uns als Jugendliche von unserer Zukunft vorgestellt haben. Und in Anbetracht dessen ist es ja kein Wunder, wenn wir gespannt auf morgen schauen und fragen, was kommt denn noch? Es ist ja nicht immer nur negativ, aber es sind auch technische Dinge, digitale Dinge. Wir sind herausgefordert, wir müssen Fragen stellen. Bitte helf mir, ich komme da nicht weiter. Manches, da müssen wir gucken, dass wir den Schweinehund überwinden. Ja, wie geht's mit uns weiter? Einiges wird uns im Blick auf morgen vermittelt. Soziologen sagen, dass wir bei unseren unbegrenzten Wahlmöglichkeiten im Blick auf Konsum, Bildung, Freizeitgestaltung und auch Religion zunehmend Angst haben werden, irgendetwas zu verpassen, weil die Vielfalt ist da, das Riesenangebot verunsichert. Naturwissenschaftler sagen, dass die Zerstörung der Erde tatsächlich möglich ist durch Überbevölkerung, Umweltzerstörung, Atomunfälle, Atomkriege. Und Historiker sagen uns, dass wir am Ende einer Kultur stehen, die sich durch moralische Maßlosigkeit selbst umbringen wird. Und zuletzt Astrophysiker sagen, dass die Sonne irgendwann verlöschen wird und dass damit kein Leben mehr auf diesem Planeten möglich sein wird. Also noch scheint die Biosphäre genug Selbstreinigungspotenzial zu haben, denn immerhin das Ozonloch vergrößert sich nicht so, wie man es einst vermutet hatte. Aber diese Angst vor dem Morgen, die betrifft ja nicht nur Soziologen, Naturwissenschaftler und. Sie betrifft ja die ganz persönliche Lebenssituation von ganz vielen Menschen, auch uns. Da ist vielleicht heute Abend jemand, ein Facharbeiter, eine Facharbeiterin unter uns, in den besten Jahren, dessen Arbeitsplatz es morgen nicht mehr geben wird. Bei uns im Werk Neues Leben ist die Frau gestorben, die all mein Schriftliches und was ich dann im Fernsehen sagen wird, einfach das Deutsch korrigiert, weil ich ja Kanadierin bin und manche Grammatik kriege ich bis heute nicht hin. Und sie hat alles, was ich schriftlich produziere oder mündlich dann weitergebe, darüber hat sie geguckt und sie ist gestorben. Und ich sagte zu meinem Sohn, ich sage, wer macht denn diese Arbeit? Er sagt, Mama, denk mal drüber nach. Ich sage, KI, ne? Ja, ich mache das alles. Ich gebe meine Sachen rein im Computer, es kommt korrigiert zurück und erklärt mir noch, wo der Fehler herkommt, wie ich umdenken muss. Also ich lerne dann auch noch. Also diesen Arbeitsplatz gibt es nicht mehr. Korrekturarbeit. Ja, oder da ist vielleicht jemand unter uns, der eine Ausbildung gemacht hat oder eine Umschulung und sich 40 Mal beworben hat, aber keine Zusage bekommen hat. Ja, was jetzt? Oder da ist jemand unter uns oder im Bekanntenkreis, der eine schlechte Nachricht vom Arzt bekommen hat, der auch nicht weiß, wie es morgen weitergeht. Oder jemand, der einfach nach vielen Jahren Ehe eingestehen muss, dass die Liebe in der Ehe auf der Strecke geblieben ist. Was jetzt? Da ist vielleicht jemand unter uns, ja, der sich bei den aktuellen Preissteigerungen fragt, wie lange kann ich das alles noch bezahlen? Die Butter war ja fast 3 Euro, wenn man 3, 4, 5 Kinder hat. Und als sie vorgestern in den Nachrichten, also es gesagt worden ist, dass die Butter wieder auf so circa 1,50 ist, habe ich meinen Mann geschickt, ich konnte nicht, er kam zurück und sagt, gibt keine mehr. Die Regale waren leer. Ja, man spart, wo man sparen kann. Alles ändert sich. Ja, und wenn manche von uns an morgen denken, dann ist es klar, dass wir uns fragen, kommt jetzt ein Ende von all dem, was ich mochte, vertraute, liebte? Kommt für mich jetzt ein Anfang von etwas, das ich nie verstehen werde? Kommt für mich eine Wende zum Guten oder zum Nicht-so-Guten? Tatsache ist, dass die meisten von uns, die machen sich keine so großen Gedanken über die Zukunft der Technologie, Umwelt, Politik, Weltordnung, sondern wir machen uns am meisten Gedanken um unsere Gegenwart. Warum? Weil wir manchmal mehr mit ihr zu tun haben als genug, mehr als genug. So viel, dass wir gar nicht über den nächsten Tag hinausdenken können. Die meisten unserer Bedenken haben mit den unerwünschten Veränderungen in unserem Leben zu tun. Und vielleicht sind Sie jemand, der sich Ziele gesteckt hatte. Ziele, die Sie wirklich erreichen wollten in Ihrem Leben. Schöne, gute, realistische, noble, vernünftige Ziele. Aber da taucht nichts davon auf. Die Jahre gehen hin und Sie fragen sich, was soll jetzt noch werden? Oder vielleicht möchten Sie einfach angenommen sein. Wertgeschätzt in ihrem Umfeld, in ihrer Rolle, Vater, Mutter, Ehepartner, Oma, Opa, berufstätig, Single, alles. Aber sie erleben vielleicht eher, dass Menschen sie gleichgültig wie eine Nummer behandeln. Und sie haben Angst, dass sie eines Tages ausgegrenzt werden, dass sie vielleicht eines Tages nichts und niemand mehr haben, worauf sie sich verlassen können. Menschen können enttäuschen, versagen. Wo es Menschen gibt, da menschelt es. Meine Schwiegertochter, die Elena Schulte, die ist ja auch manchmal im Fernsehen zu sehen und hat ja auch Bücher geschrieben. Und wir wurden auch schon immer wieder gefragt, Vorträge als Schwiegermutter und Schwiegertochter zu halten. Und wir haben dieses Thema genannt, die Schöne und das Biest. Und jeder kann entscheiden, wer ist, das ist klar. Aber als ich dann mein Part schreiben wollte, habe ich einen ganzen Stoß, auch christliche Frauenzeitschriften mal durchgeblättert und die Schwiegermutter ist grundsätzlich die Böse. Wie kann man der helfen? Wie kann die mit umgehen? Und so weiter. Nie war es die Schwiegertochter. Und dann habe ich mal gegoogelt, ob es überhaupt böse Witze auch über Schwiegerväter gibt. Gar nichts. Aber über Schwiegermütter. Also du, wenn du eine Schwiegermutter wirst, bist du wie mit, du hast ein Klischee, das klebt an dir, da musst du dich vielleicht versuchen freizustrampeln, aber das ist so. Und nur mal, ja, das ist traurig. Also wenn ich ehrlich sagen muss, die meisten Gespräche, seelsorgerlichen Gespräche, die ich habe, haben zu tun mit diesen Beziehungen. Und nur ein Witz, damit Sie sich mal erholen bei diesem Vortrag. Wie testet man die Stabilität einer Brücke? Man fährt über die Brücke mit einem Bus voller Schwiegermütter. Hält die Brücke, ist es ein gutes Bauwerk. Hält sie nicht, ist es auch ein gutes Werk. Also sowas findet man grundsätzlich. Ja, das ist jetzt so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, aber Beziehungen, die einfach nicht klappen und man nicht mehr weiß, was man tun soll, da haben ganz viele Menschen Angst. Was kann ich noch beitragen? Ich will doch nur angenommen sein, wertgeschätzt. Ja, oder vielleicht glauben Sie an Gott und an einem Leben nach dem Tod, aber Sie fragen sich immer wieder, nimmt Gott mich wirklich an? Wie kann ich darüber Gewissheit haben? Und das brodelt. Oder vielleicht spüren Sie, es muss doch mehr im Leben geben, als das, was ich bislang erlebe und spüre. Sie haben Angst, dass Sie dieses Mehr verpassen. Also das sind einige Beispiele. Es gibt natürlich ganz viele Dinge, die uns Mühe machen. Und keiner von uns kann sich von Angst freisprechen. Wir alle kennen Dinge, Menschen, Umstände, die uns Sorgen und Ängste machen. Unser Leben auf dieser Erde, die ist nicht perfekt, die ist untrennbar verbunden mit den verschiedenen Erfahrungen der Angst. Das beginnt in der Kindheit und das hört nicht im hohen Alter auf. Und keiner mag diese Angst haben. Jeder will sie loswerden. Wir wollen ja ein angenehmes Leben. Wir wollen ja Lebensfreude empfinden, aufatmen. Wir wollen auch Dinge im Griff haben, weil wir schätzen Sicherheitsgefühle. Und weil wir das wollen, sind wir bereit, alles Mögliche zu tun, damit wir angstfrei sind. Manche versuchen, ihre Angst zu leugnen oder zu verdrängen durch Lärm. Daueraktivitäten nach dem Motto, ich muss nur so viele Dinge ständig tun und unternehmen, dass ich gar keine Zeit mehr habe, um meine Probleme nachzudenken. Man sagt, Frauen tun das durch Perfektionismus, also dann putzt man halt jede Woche die Fenster und so weiter. Männer tun das angeblich durch Hobbys, die immer extravaganter werden. Ja, und manche versuchen ihre Ängste durch Alkohol zu kompensieren, sie arrangieren sich mit Tabletten und so weiter. Aber es gibt nach wie vor keine Tablette, keine Pille, keine Droge auf dem Markt, die alles wieder gut macht, die uns inneren Frieden schenkt und äußere Gelassenheit. Wir Menschen versuchen so manches, um unsere Angst loszuwerden, zu überwinden. Aber spüren, sie bohrt weiter, sie nagt an unseren Nerven. Also machen wir uns auf der Suche nach Sicherheit, nach Geborgenheit. Und manche suchen Sicherheit und Geborgenheit auf der Schnelle im positiven Denken. Das kann ich menschlich noch verstehen, aber es ist ein Betrug. Und jeder Betrug fliegt irgendwann auf und dann ist es ja aus wieder mit der Geborgenheit. Ja, und manche suchen Sicherheit und Geborgenheit in Glückszahlen. Aber welche ist es jetzt? Oder welche soll ich meiden? In der westlichen Welt meidet man ja bekanntlich die Zahl 13. Ja, ich bin in Vancouver aufgewachsen, da sind ganz viele Chinesen, die meiden die Zahl 4. Also was ist es jetzt? Manche suchen die Sicherheit in ewigen Jungbrunnen. Sie versuchen ihre Lebensdauer durch ganzheitliche Gesundheit, lebenslanger Fitness, gesunde Ernährung zu sichern. Alles in sich nicht falsch. Aber alt werden tut jeder. Die Sterbensrate ist immer noch 100%. Und manche suchen ihre Sicherheit und Geborgenheit in den angeblichen Künsten einer Wahrsagerin, in okkulte Phänomene oder sonst was. Ich kenne sie alle, in meinem Dorf, auf meiner Straße. Oder ich wurde von meinem Ex-Zahnarzt eingeladen, bei ihm privat, und das mit 6, 7 andere seiner Patienten, weil wir ihnen neue Patienten gebracht hatten. Es war ein Dankeschön. Es ist ein Marketing-Gimmick. So, und wir wurden sehr nett bekocht, und seine Frau sagte den ganzen Abend irgendwas über positive Energie und man muss ganz weltoffen sein. Und irgendwann fragte ich sie, was sie unter diese positive Energie versteht, wie man diese in seinem Leben bekommt. Und sie sagte vor uns allen, ja, also das ist Feng Shui, dieses System. Unter anderem muss man erstmal alle trockenen Blumen wegschmeißen, die bringen negative Energie, und nur frische Blumen im Haus haben. Und ich dachte, ich war 3-mal in Afrika und ich dachte, was macht die Frau in Afrika, die nie an frische Blumen kommt? Nicht zu sprechen von der Möhre. Also hat die nicht die Chancen, an positive Energie zu kommen. Ich hinterfragte das, und dann sagte die ältere Dame neben mir, so eine ganz typische ältere Dame aus dem tiefen Westerwald, und sie sagt, ach, das habe ich auch versucht. Und ich sage, ach, wie geht's Ihnen denn jetzt? Und sie sagt, ach, hören Sie bloß auf, laut Feng Shui musste ich mein Garten, das Quadrat muss man bei Feng Shui abschließen, ein Quadrat. Ich sage, was haben Sie gemacht? Ja, ich musste mein Gartenhaus professionell hochhieven und umstellen lassen und auf Eck stellen. Ich sage, und wie geht's Ihnen jetzt? Und sie sagt, schlecht, ich muss die Hecke abschneiden, habe Riesenstreit mit den Nachbarn. Mal ganz ehrlich, wenn das Leben uns ein Beinchen stellt, wenn Kinder ausflippen oder die Eltern, wenn Arbeitslosigkeit auftaucht, die Ehe kriselt, das Konto in den Miesen ist, wenn vieles und alles sich um uns herum ändert und wir total verunsichert sind, dann brauchen wir doch nicht noch mehr Sicherheitsgurte oder Debatten oder Vorschriften. Dann brauchen wir nicht noch mehr Impfungen und Wasserreinigungssysteme. Dann brauchen wir nicht eine Glückszahl oder einen frischen Blumenstrauß. Auch dieser Appell, ah, es wird schon. Hinter jede Wolke ist die Sonne. Bleib cool. Wenn wir wirklich verunsichert sind, und das sind wir manchmal, wenn wir die Nachrichten anmachen, dann verstehen wir nicht, warum Gott manche Herrscher einsetzt und manche nicht. Für mich ist es beruhigend zu wissen, dass er sagt, er tut es, er hat Ziel, er lenkt sie. Das entspannt mich. Aber wenn wir wirklich verunsichert sind, und nicht wissen, was wir tun können, dann wollen wir alle eins wissen. Genau was uns erwartet, womit wir rechnen können. Wir wollen zuverlässige, sichere Fakten über uns, über unser Leben, über unsere Zukunft. Und das mitten in schlechten Tagen. Und die Preisfrage ist, wohin soll man schauen? Als Kind konnten wir gut von unseren Eltern getröstet werden. Und dieser Trost hat uns vermittelt, es gibt etwas Stärkeres als die Angst. Vertrauen, Geborgenheit. Aber die Ängste, mit denen wir als Erwachsene hier zu tun haben, die lassen sich nicht einfach so verscheuchen. Also wohin? Schauen auf uns? Unser Können? Also da würde ich gleich einpacken. Oder auf den Partner, Freunde? Das sind Menschen. Ziemlich dürftig. Wir Menschen brauchen etwas Größeres, Stärkeres, allmächtig, allwissend, was über uns und allem zu jeder Zeit steht. Und das ist Gott. Eine Frau, die ihren Führerschein machen wollte, die hatte die Theorie geschafft, und jetzt waren die praktischen Stunden dran. Und ihre erste Fahrt brachte sie über eine Brücke, wo ihr ein LKW entgegenkam. Und sie hatte tierische Angst, dass sie es nicht an diesem LKW vorbeischafft. Und der Fahrlehrer sagte, gucken Sie bitte nicht auf den LKW, gucken Sie auf Ihre Straßenseite und fahren Sie immer weiter. Sie werden durchkommen. Und dann können Sie in den Rückspiegel schauen und Sie werden sehen, wie das Bedrohliche, der LKW, immer kleiner wird und irgendwann schwindet. So ist es mit Gott. Und ich will nicht nur sagen, so ist es mit Gott, ich will Ihnen ein paar Gründe geben, warum es sich lohnt, Gott zu vertrauen, dass er alles im Griff hat, mit uns, mit der ganzen Welt. Erstens, Gott liebt uns bis ans Ende der Welt. Es steht in der Bibel, solange die Erde steht, und das bestimmt auch er, soll nie aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Und der Psalmist in Psalm 104 hat sogar gesagt, Gott erneuert das Gesicht der Erde immer wieder. Das heißt, inmitten von ökologischem und moralischem Zerfall auf dieser Erde, alles, was uns Angst macht, mittendrin, stiftet Gott, wenn er das will, immer wieder heile Welt. Also das heißt auch, trotz unserer Fehler, trotz unser Versagen, bleibt Gottes Liebe. Und ohne diesen Nachschub von Gottes Liebe wären manche von uns, ich auf alle Fälle, an den Folgen meiner Fehler schon längst verfault. Aber er hilft, er ist da, er fängt auf. Als wir nach Deutschland gezogen sind, da hatten wir ja sehr viel mit Ämtern zu tun. Das ist ja hier bekannt, dass Deutschland sehr viel Papierarbeit fordert. Und wir haben gedacht, irgendwann haben wir alles geschafft und lebten fröhlich vor uns her, bis mein Mann, nachdem wir schon ein Jahr hier waren, für irgendetwas auf der Straße beim Autofahren angehalten worden ist. Ich glaube, er fuhr zu schnell. Und der Polizist hat gesagt, hoppla, Ihr Führerschein ist ja ein kanadischer und der ist abgelaufen hier. Der gilt nur ein Jahr im Ausland. Sie dürfen überhaupt nicht weiterfahren. Also rief mein Mann mich an und sagte, Doris, du darfst dein Auto auch nicht fahren, weil du bist auch schon länger als ein Jahr hier am Fahren. Also der hat seinen Führerschein sehr schnell gekriegt, aber weil ich Kanadierin bin, hatten sie mir gesagt, es würde 6 Wochen dauern, bis ich den Führerschein kriege. Also habe ich gedacht, dann kann man diese Zeit nutzen, ich stelle mein Auto ab in der Garage und wir testen, ob wir nicht doch mit einem Auto klarkommen. Dann könnten wir uns ein zweites sparen. Obwohl er im Reisedienst war und ich mit den Kindern zu Hause, war schwer vorstellbar. Auf alle Fälle, ich hatte mein Auto wirklich abgestellt in der Garage und schon kurz darauf ruft mich ein Mann an, der eine Lebenshilfearbeit auf einem Bauernhof leitet für Drogenabhängige. Er rief früh morgens an und sagte, Doris, unser einziges Auto ist kaputt. Wir kommen nicht vom Hof zu den Ärzten, zu den Ämtern, zu den Lebensmittelgeschäften. Kennst du jemanden, der ein Auto hat? Ich habe nichts gesagt, weil das hatte ich auch gar nicht vor. Und ich habe gesagt, ich werde meinen Mann fragen. Er sagt, ja, ihr habt doch so viele Mitarbeiter, vielleicht gibt es da jemand. Ich rufe meinen Mann an und sage ihm dieses Problem, dass ein Auto gesucht wird, sage auch meinen Mann nicht, was mir schon durch den Kopf geschossen war. Und er sagt, ja, er kümmert sich. Und dann habe ich mich hingesetzt und seitdem ich total begeistert bin über Gott und die Bibel, lese ich jeden Tag ein Stück in der Bibel und rede mit Gott, so wie mir der Schnabel gewachsen ist und so weiter. So, an dem Tag lese ich nicht jetzt, was ich da gesucht habe, sondern ich habe ein kleines Heft und da gehe ich jeden Tag weiter. Da war ein Vers aus den Sprüchen, den Weisheitssprüchen. Und da stand, einen Bedürftigen helfen, heißt Gott etwas leihen. Er wird es voll zurückerstatten. Okay. Interessant, es kann ja Zufall sein, ne? Und ich sage, Gott, du kennst mich. Wenn ich weiß, du willst das, das mache ich. Ich bin ja auch von Kanada nach Deutschland gezogen, habe nicht lange nachgefragt. Wenn das so ist, dass es dein Wille ist, dann soll mir noch jemand über den Weg heute kommen mit den gleichen Gedanken. Ich habe es ihm schwer gemacht. Und weil ich Englisch unterrichtete, und das war an einem Montag, und ich nicht ins Auto steigen durfte, weil ich nicht den Führerschein hatte, musste mein Mann mich fahren. Und im Auto sitzt er neben mir und sagt, ich habe überall geguckt, niemand gefunden, aber ich habe da eine Idee. Und er sagt, es betrifft eine Sache, die dir gehört. Bleib einfach mal ganz ruhig, hör zu. Sagt, Wir könnten denen dein Auto schenken. Ach, sagte ich, du bist derjenige, der über meinen Weg kommt, den Gott schickt. Okay, an dem Abend haben wir dieses Auto verschenkt. 2 Wochen später ruft uns eine Firma aus Süddeutschland an und die sagen, wir haben jetzt mehrere Werkswagen, alles Kombis, die sind nur 2 Jahre alt, aber haben relativ viel Kilometer drauf, lohnt sich nicht zu verkaufen, möchten Sie eins? Einen Bedürftigen helfen heißt Gott etwas schenken, verleihen. Er wird es vollkommen zurückerstatten. Also Gott steht zu seinem Wort. Aber da sieht man, der Blick, der mir die Angst vor eigenen Fehlern nimmt, ist der Blick auf Gott, dass er immer wieder heile Welt stiften kann. Aber dafür muss ich mein Leben mit ihm anpacken. Das ist ja der Clou. Das zweite ist, Gott hat immer und überall alles im Griff. Einer, der sein Leben angepackt hatte, der Psalmist David, sagte aus eigenen Erfahrungen, auch wenn ich selbst allen Mut verliere, also es gibt Situationen, da verlieren wir als Menschen allen Mut. Da sagt er weiter, du Herr weißt, wie es mit mir weitergeht. Es geht nicht darum, was ich alles weiß, sondern wen ich kenne. Und wenn ich den kenne und da Zugang habe, reicht es ihm, dass man jemand hat, der weiß, wie es weitergeht und der einen hilft. Gott verklickert mir nur das, was ich wissen sollte, was gut für mich ist, was zu guten Zielen führt. Er hat alles im Griff. Nichts kommt in unser Leben, was an ihn nicht vorbeigegangen ist. Auch wenn wir nicht wissen, wozu es gut ist, Gott weiß es. Und weil er es weiß, wird er uns immer einen Schritt weiter helfen zum Ziel. Das ist wie bei den Mönchen in der Antike. Die gingen durch dunkle Klosterflure. Da gab es keine elektrische Beleuchtung. Aber damit sie jeden nächsten Schritt sehen konnten, trugen sie Schuhe mit einem Bogen vorne, wo eine Kerze drauf behaftet war. Und mit jedem Schritt hatten sie wieder Licht genug für den nächsten Schritt. Wenn sie dachten, das kriegen wir alleine hin und zu schnell gingen, bliesen die Kerzen aus. Wenn sie trotzdem keinen Mut hatten, nee, ich kann da nicht, das traue ich mir nicht zu, dann kamen sie nie weiter. Also Gott sticht so manches Loch in unsere Dunkelheit. Manchmal bringt Gott Ruhe in unsere Situation, manchmal beruhigt er uns. Heißt ja auch in der Bibel, in Psalm 119, dein Wort, Gottes Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Und ein drittes, Gott ist ein Gott der unbegrenzten Möglichkeiten. Gott behauptet, meine Gedanken sind nicht zu messen an euren Gedanken. Und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott hat ein unerschöpfliches Potenzial in unser Leben, in unsere Umstände, auch die, die uns Angst machen, in unsere Gefühlswelt einzugreifen, das kann er und er tut es auch. Auch wenn wir meinen, hier ist nichts mehr zu holen. Es gibt hier keine Alternativen, alles ist gelaufen. Auch wenn wir uns nicht vorstellen können, Gott kann trotzdem Dinge ändern. Gott kann das Unmögliche möglich machen. Als wir nach Deutschland gezogen sind und das vorhatten, haben wir im Jahr zuvor eine 5-monatige Probezeit gemacht, einfach um Bestätigung von Gott für diesen Weg zu bekommen. Und dafür mussten wir unser Haus vermieten, das unser Besitz war, weil eine Versicherung nicht eintritt, im Falle etwas passiert, wenn das Haus länger als 4 Wochen in Kanada leer steht. So, also wir haben gesucht und wir haben sofort eine ganz nette Familie gefunden mit 2 Kindern. Die haben sofort zugesagt. Und dann, das ging 5 Monate, waren wir im festen Glauben, diese Familie zieht ein. Aber kurz vor unserem Abflug, der stand schon, der Termin, haben die abgesagt. Und dann bin ich ein ganz normaler Mensch, ne? Dann fange ich an zu zappeln und sage, Gott, was soll das? Das verstehe ich jetzt nicht. Was bleibt uns da zu sagen? Und dann halte ich Gott seine Worte vor, wo er sagt, ich kann das Unmögliche möglich machen. Ich sage, okay Gott, dann zeig du uns, was wir noch menschlich tun können. Und da hatte mein Mann die Idee, er könnte alle Pfarrer und Pastoren im Umfeld anrufen, ihnen bitten, dieses Anliegen anzukündigen, dass ein Haus zu vermieten ist. Und den ersten, den er anruft, sagt, ich suche ein Haus. Ich bin gerade neu an diese Stelle, ich suche ein Haus. Wir haben gedacht, okay, das ist das Eigentliche. Der kommt, der dachte aber, er müsste nichts zahlen. Und ich denke, Gott, die Probleme nehmen nur zu. Was soll das denn jetzt? Wie sollen wir eine Hypothek zahlen und eine Wohnung in Deutschland? Aber weil uns eigentlich die Hände gebunden, wir konnten ja gar nichts anderes, habe ich gedacht, das muss von Gott sein. Und im Vertrauen haben wir diese Familie bei uns einziehen lassen. Wir haben gesagt, nur Licht und Telefon zahlen, diese regelmäßigen Rechnungen. Und sind nach Deutschland gezogen. Lange Geschichte kurz, dass die große Wohnung, die für uns gefunden wurde, und niemand hat uns gesagt, wo wir zahlen sollen. Da hat man nochmal nachgehakt und gesagt, ach, diese Familie kann kostenlos drin wohnen. Wir haben das Ganze als Büroräumlichkeiten abgeschrieben und es ist gar nicht legal, jetzt denen noch Geld abzunehmen. Ja, wer hätte an sowas gedacht? Kein Mensch. Aber Gott kannte mich. Ich hätte Angst gekriegt, wenn kein Bewohner für das Haus vorhanden gewesen wäre. Ich hätte nur 5 Monate mit Angst gelebt und gesagt, Gott, wo bist du? Und da hat Gott gedacht, die kriegt jetzt mal einen Schnuller rein, dann ist die ruhig. Manchmal kriegen wir einen heiligen Schnuller, damit wir ruhig sind, weil Gott das Eigentliche noch vorhat. Es gibt ein Kairos, seinen Zeitpunkt. Und dann gibt er einen auch Frieden, dass man sich darauf einlassen kann. Also ein Gott, der das Unmögliche möglich machen kann. Und das Letzte. Gott ist ein Gott der Zukunft. Gott hat uns nicht nur dieses Leben aufs Herz gelegt, sondern er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir leben wirklich nicht auf einem Paradies und wir werden auf dieser Erde nie eine perfekte Welt vorfinden. Wir werden auch keinen perfekten Menschen, Partner, Chef, nix, Gehalt, Familie, Politiker. Es wird nie perfekt sein. Es gibt viele Probleme, viele Dinge, die wir nie ganz lösen werden können. Und deswegen werden wir uns nie wirklich hier auf dieser Erde wohlfühlen. Es ist nicht unser eigentliches Zuhause, das ist im Himmel. Darum hat Gott diese Suchmaschine eingebaut und die braucht nur einen Trigger. Und dann macht der Mensch sich auf der Suche, weil er weiß, es gibt mehr. Da wird es eine perfekte Umgebung geben, ohne Angst. Das ist, was Gott uns als Ziel ins Herz gelegt hat. Wenn Sie einen Fisch nehmen und am Strand legen und ein bisschen gucken, dann sehen Sie, wie die Kieme dann irgendwann keuchen, wie er auf dem letzten Loch pfeift, sein Schuppen austrocknet. Frage, ist dieser Fisch glücklich? Fühlt der sich sicher und geborgen? Nein, natürlich nicht. Was tun Sie? Überschütten Sie ihn mit Geld? Mit einem Flugticket nach Mallorca? Mach dir mal ein paar schöne Tage, du siehst schrecklich aus. Kleiden Sie sie in Armani-Flossen, damit er zumindest besser aussieht? Nein, Sie tun den Fisch wieder ins Wasser, wo er hingehört. Da ist er in seinem Element. Er war nie für den Strand gemacht worden. Und deswegen wird er auch nie da glücklich werden, egal was man ihm da verspricht und gibt. Und wir werden auch nie ganz auf dieser Erde glücklich, weil wir letztendlich... C.S. Lewis hat mal gesagt... Ein englischer Schriftsteller, trachte nach dem Himmel und du bekommst die Erde dazu. Trachte nach der Erde und du bekommst nichts